Deswegen habe ich so gewisse Probleme mit der Ähnlichkeit. Auch der Kollege Pannenberg hat ja gesagt, deswegen ist eben die Analogie dann zu Ende gegangen, leider schon ein Jahrhundert nach Thomas. Weil wenn ich es von Ähnlichkeit denke, dann denke ich zugleich von Gleichheit und Ungleichheit und dann bin ich bei der Gleichheit und denke das als Identität und Nicht-Identität und dann verschwimmt es alles so. Wenn ich Entsprechung festhalte, so wie eben Ruf und Gegenruf, Frage und Antwort oder auch zwei Melodien im Kontrapunkt, finde ich, glaube ich, hilfreicher und auch der Kunst näher.
Ich denke halt, dass es vielleicht zur Zeit von Thomas, wo die Metaphysik doch noch sehr hoch gehalten wurde, auch der Blick auf das Sein und die Unterscheidung zwischen absolutem Sein und geschöpflichem Sein sicher das damit reingespielt hat. Denn man muss ja bei aller Entsprechung natürlich immer aufrechterhalten, dass der Mensch nie Gott wird, sondern er bleibt ein Geschöpf.
Und das ist, meine ich, bei Entsprechung so deutlich, dass das eine nicht das andere ist. Mhm. Und außerdem ist es die wörtliche Übersetzung von analog.
Mhm. Ja.
Während beim ähnlich, das verschwimmt leichter und dann landet es in so einem allgemeinen Nebel, so wie heute dann in so in der neuen Religiosität und in all dem, was da New Age da ist, wo es tatsächlich dann so verschwimmt.
Ja, ja.
Hier kann man es schön scharf halten.
Ja. Herr Professor Splett, ich glaube, einen wichtigen Aspekt sollten wir doch jetzt noch ins Auge fassen. Sie haben ihn vorhin angesprochen und haben diesen Aspekt in diesem Kapitel Ihres Buches ja auch betrachtet. Das Kunstwerk schaut auf das Schöne. Wir haben über die Freude gesprochen, die aus der Wahrheit kommt. Sie haben aber auch gesagt, die Wahrheit ist nicht unbedingt erfreulich. Das heißt, das Kunstwerk kann auch etwas Leidvolles darstellen. Das Kunstwerk ist vielleicht, wie manche meinen, auch aus dem Leidvollen entstanden, wenn man jetzt an die Begräbnisfeiern denkt oder so, wie es eben auch schon gesagt wurde.
Ja.
Was hat jetzt wirklich Schönheit mit dem Leid zu tun? Muss ich mich, wie wir vorher gesagt haben, irgendwo der Welt entziehen, vor ihr fliehen, um das Schöne zu sehen? Wie geht das zusammen?
Eben, wie geht das zusammen? Wahrscheinlich könnte man sich dem so nähern, dass man mit so einem Gedanken ansetzt, wie das Leiden vergänglich ist, aber gelitten haben unvergänglich. Wahrscheinlich wäre das Wort, was hier hingehört, Verklärung.
Mhm.
Es ist ja merkwürdig, dass es so, sagt man auch im Volksmund, gehabte Schmerzen hat man gern.
Mhm.
Also was geschieht da eigentlich dadurch, dass etwas erzählt wird? Das hat Leute immer wieder umgetrieben, dass man schlimme Dinge, Romeo und Julia oder schlimmere Dinge noch und alles Mögliche erzählen kann. Und im Erzählen kriegt es eine andere Gestalt, es wird verwandelt. Was ist das, was da passiert? Und da meine ich, das ist einerseits, dass die Erzählung sagt ja nicht, es ist alles halb so wild und es hat nicht wirklich wehgetan, sondern ordnet das Ganze ein und zeigt im Blick aufs Ganze nochmal, wo das hingehört. Und drum meine ich auch, warum man da gelitten haben muss, nach diesem Wort von Cézanne, um eine solche Blume zu malen. Man muss sich also gelöst haben, man muss von sich befreit worden sein. Und ich bin nach wie vor der Meinung, man wird nicht befreit durch Schmerzen und man reift nicht durch Schmerzen. Aber ich behauptet, dass man niemals reift ohne Schmerzen.
Mhm.
Also nicht die Schmerzen und das Leid sind es, die uns eigentlich weiterbringen, jedenfalls kann ich mich dazu immer noch nicht so ganz durchringen, sondern es ist, man muss ganz ungeschützt sagen, die Liebe tut's, die da einen dazu bringt, das zu ertragen und hinzunehmen, bis zu dem bezeichnenden Wort, was wir bei uns in der deutschen Sprache haben, dass man zu einem anderen Menschen sagen kann, ich mag dich leiden. Also die Liebe tut's, aber reifen tut weh, weil man Abschied nimmt von früheren unreifen Stadien, sodass alle Schmerzen von dort her so etwas so wie Wachstumsschmerzen sind. Und dann würde ich den Satz so lesen, wer nicht gereift ist, der kann nicht die Schönheit und das Glück malen und reifen tut weh. Also nicht durch das Wehtun wird man reif, aber reif werden tut weh.
Also es hat so eine gewisse, ein Werkzeugcharakter.
Ja, und deswegen ist aber die Gefahr, wenn man in zu wehleidigen Zeiten lebt, manche sagen ja, wir lebten in einer solchen, dann gibt es zu viele Leute, die unreif bleiben. Also Johannes vom Kreuz klagt das zum Beispiel extra ein. Der sagt, wenn Gott einen Menschen läutern will, dann tut ihm das weh. Und wenn der zu laut schreit, dann lässt es Gott. Und deswegen sind wir so wenig geläutert und noch nicht weiter, als wir schon sind. Dasselbe sagen sie die Rabbinen im Blick auf die Ankunft des Messias. Die sagen so, ja, sobald der Messias kommt, kommen die ganzen Unruhen, die wir auch jetzt in der Liturgie dauernd jetzt zum Ende des Kirchenjahres hören, mit den ganzen Einbrüchen und Umbrüchen. Und sagen dann die Rabbinen, dann schreit Israel Auweia und dann sagt Gott, er lässt es und drum ist der Messias immer noch nicht da. Also es geht nicht darum, dass die Leiden reifen, aber zu reifen tut weh. Abschied zu nehmen von unreiferen Formen, Abschied nehmen von Vorlieben, von ungeklärten Abhängigkeiten und. Und wer da zu wehleidig ist mit sich, der will dann eben nicht weitergehen und dann ist er nicht offen genug, um solche Dinge leisten zu können. In der Richtung habe ich mir das für mich, also so weit bin ich da gekommen, das so durchzuklären.
Die Kunst, könnte man das vielleicht so auch sagen, zeigt uns einen von verschiedenen möglichen Wegen, um die Wirklichkeit des Leidens, die einfach zunächst einmal unverständlich ist, in der rechten Weise einzuordnen und zu verinnerlichen.
Ja, ich glaube, dass man das so sagen kann, wo es wirklich schwierig ist, das jetzt rein gedanklich zu konstruieren. Man muss da sehr aufpassen, dass man nicht zynisch wird gegenüber den Opfern. Aber wenn man es so unmittelbar erlebt, mein Beispiel für die Studenten war auch immer so am Ende einer Shakespeare-Tragödie, die Bühne voller Leichen und die Welt irgendwie in Ordnung. Und man fragt sich, wie.
Ja.
Denn dieses Schweigen, zum Beispiel am Schluss vom Hamlet, das ist ja nicht irgendwie betröpstes Schweigen, was soll man da noch sagen, sondern in diesem Schweigen ist ja die Anwesenheit Gottes da. Und dann hört man in der Ferne die Trompeten des Fortinbras und das sind genauso wie der Trompetenstoß an Fidelio, der dem Ernst Bloch so wichtig war, wo es dann also in der höchsten Not dann jetzt die Befreiung kommt. Und so denke ich hier auch, dieses Freiwerden, das Befreitwerden, das tut weh. So wie Wachsen überhaupt. Und dass das glücken kann, das zeigen uns Kunstwerke.
Jetzt drängt sich natürlich noch eine Frage auf. Schönheit hat also mit Wahrheit was zu tun, das haben wir bereits gehört. Sie ist, wie in der Philosophie auch gesagt wird, der Glanz der Wahrheit, genau. Was hat denn die Schönheit, wenn wir jetzt gerade vom Leid gesprochen haben, was hat denn die Schönheit für einen Bezug und auch die Wahrheit zur Gutheit?
Der Platon sagt, dass die Schönheit die Sichtbarkeit des Guten ist. Er sagt immer, das Gute flüchtet sich in die Schönheit. Das Überwältigende bei der Schönheit ist, dass sie zugleich so leicht, also nicht überwältigt, sondern so anziehend ist, dass sie das leistet. Das, glaube ich, ist das Tolle dabei, dass hier das Gute nicht mehr den Charakter weder bloß des Nützlichen, aber auch nicht den Charakter des Fordernden hat, sondern schlechterdings des Einladenden und von dort her einfach überzeugenden und sieghaften. Dass es unsere ganze Zustimmung herausruft, also unsere Liebe herausruft.
Das heißt, wenn die Kunst Leidvolles darstellt, dann ist immer noch das, was uns an dieser Darstellung anspricht innerlich und was uns letztlich uns auf den Weg machen lässt, das tiefer zu ergründen, das Gute, das aus durchlittenem Leid uns eines Tages bleiben wird.
So meine ich. Und deswegen merkt man ja, also es gibt ja nicht nur süßen Kitsch, sondern auch sauren Kitsch, wo das gerade nicht gelingt. Und es gibt natürlich perverses Zeug, es gibt sexuelle Pornografie und es gibt Gewaltpornografie, was in eine ganz andere Richtung geht. Aber das eigentlich gemalte Schmerz und Unglück ist einfach dadurch, dass es gemalt wird, dass es gestaltet wird. Man könnte das zum Beispiel durchführen, vielleicht noch besser als an einem Bild. Ich habe das auch mal getan, an diesem berühmten Gedicht von Rilke, der Panther. Mhm. Wo ja überhaupt keine Lösung ist. Am Ende heißt es, da geht das Bild ins Herz und hört auf zu sein oder so. Also es hört völlig hoffnungslos aus, könnte man sagen. Mhm. Aber es ist kein Geschrei und kein Geheule, sondern es ist ein Gedicht. Mhm. Und was da geleistet wird, das ist eben ein ganz merkwürdiger Schritt, wo dann Hofmannsthal gesagt hat, die Gestalt erledigt das Problem. Dadurch, dass es Gestalt gewinnt, ist es schon, jetzt nehme ich wieder das religiöse Wort auch, verklärt. Mhm. Dass es nicht bloß geschrien wird, nicht bloß da ist, sondern Gestalt kriegt.
Ja, ja.
Das heißt, Rilke, die Klage wird am Ende zur Rühmung, sagt er, das ist so netten an Orpheus. Die Klage lernt erst noch und sagt, und am Ende erreicht sie es, dass sie also ein Sternbild entwirft, das dann nicht mehr getrübt wird. Diese Verwandlung des Schmerzes und Leidens in das Befreitsein von, dass das hineingehört.
Ja.
Warum? Weil es dann nur noch um die Wahrheit geht. Die geht auf. Da sind wir wieder beim Anfang.
Ja. Und die befreit letztlich. Ne?
So ist es. Die Wahrheit befreit und sie befreit uns von uns selbst, von unseren Befindlichkeiten. Deswegen ist man ja angesichts des Schönen, und das ist eine andere Umschreibung fürs Glück, selbst vergessen. Man badet nicht in sich, weder in seinem Entzücken noch in seinem Schmerz, weil man selbst vergessen ganz bei der Wirklichkeit ist, von der man hingerissen ist.
Und wenn wir von uns befreit werden, dann natürlich auch mit einem Ziel, das heißt, wir werden für etwas befreit, vielleicht auch ein Gedanke, um das Thema nochmal in Gott zu verankern. Als Christen sagen wir, wenn die Selbstverhaftung aufhört, dann erst kann eigentlich Gott in unsere Seelen Einzug halten.
So ist es. Also nur das ist möglich. Das gilt schon, ich versuche das den Leuten schon hier auf der Ebene zu sagen. Wer in einem Konzert sitzt und badet zur Hälfte in seiner Musikalität, dem fehlt die Hälfte für Mozart.
Genau.
Glück ist Selbstvergessenheit.
Fein. Herr Professor Splett, ganz herzlichen Dank für diese Sendung, für das Gespräch zum Thema Der Mensch ist Person, so heißt Ihr Buch. Das werden wir auch gerne im Hörerservice hinterlegen. Es ist leider nur noch antiquarisch erhältlich, aber wer weiß.
Vergriffen, das muss mal irgendwann wieder aufgelegt werden.
Vielleicht gattert es ja noch der ein oder andere, der jetzt ein bisschen geschnuppert hat und Interesse gewonnen hat. Heute ging es um den Anblick des Schönen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ja, wir hören Sie im Februar wieder und zwar mit einer Sendung, die wir bereits aufgezeichnet haben, als Sie in München in St. Peter eine Katechese gehalten haben. Dieser Vortrag nennt sich Zum Kern unseres Glaubens. Gott ist der Dreieine, also für alle, die heute nicht genug bekommen haben. Am 10. Februar geht es dann weiter mit einer Sendung.
Vielen Dank,
von dem Professor Splett.
Das ist tatsächlich mein Lebensthema.
Fein, dann umso spannender. Dann darf ich Ihnen alles Gute wünschen, Herr Professor Splett, und auf ein nächstes Mal.
Danke
alles
sehr
Gute.
Für die schöne Stunde miteinander.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Liebe Zuhörer, auch Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Mitdenken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie können diese Sendung selbstverständlich wie immer bei unserem CD-Dienst bestellen unter der deutschen Telefonnummer 08323 96 75 120. Ich wiederhole 08323 96 75 120 oder auch ab morgen in unserem Podcast-Angebot auf www.horeb.org. All diese Dienste sind für Sie kostenlos. Allerdings, wie Sie sich denken können, steckt da viel Arbeit für uns drin. Deswegen freuen wir uns, wenn Sie es können. Sie sind dazu natürlich nicht verpflichtet, wenn Sie uns ein bisschen helfen würden, finanziell die Unkosten dafür auch zu decken. Eine Sache noch, es kam eine Hörerin, die uns hier angerufen hat, noch mit einem Bedenken. Herr Professor Splett hat während der Sendung darüber gesprochen, dass der Sohn das Antlitz des Vaters ist. Was natürlich nicht heißt, dass hier eine Vermischung stattfindet und dass sozusagen der Vater nicht mehr der Vater wäre. Das war damit überhaupt nicht gemeint, aber es steht in der Heiligen Schrift, dass Jesus Christus eigentlich Gott sichtbar gemacht hat für uns. Im Alten Bund waren Bilder strengstens verboten. Im Neuen Bund ist das lebendige Bild Gottes, die Ikone Gottes, Jesus Christus selbst auf die Erde gekommen und hat sich uns gezeigt und hat selber gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. In diesem Sinn also war diese Äußerung von Herrn Professor Splett auch zu verstehen. Ich hoffe, dass das damit auch geklärt ist.